Ein Video verbreitet sich nun im Internet von der Verhaftung von Oliver Janich auf den Philippinen. Genauer gesagt scheint es ein Beitrag zu sein aus den philippinischen Nachrichten. Das heißt, Typen, die genauso aussehen wie das FBI in den USA, gehen da bei ihm rein, halt auch mit Waffen und diesen Polizeimarken um den Hals, ja, eher in Unterhosen, wird dann abgeführt, man liest ihm seine Rechte vor und er soll dann ausgewiesen werden. Bei der Landung in Deutschland gibt es dann wahrscheinlich eine erneute Verhaftung. Gegebenenfalls wird halt dann argumentiert, Fluchtgefahr. Ja? Also für die, die es nicht mitbekommen haben, einer der typischen Corona-Aktivisten, Verschwörungsaktivisten, hat dann immer rumgepoltert die letzten Jahre halt auf Telegram. Tribunale gegen Politiker und Todesstrafen gegen irgendwelche Politiker. Unter anderem wegen halt Corona-Maßnahmen und Impfungen. Das heißt, er dachte dann, er kann irgendwie von den Philippinen aus hier so rumagitieren, ja, solange er nicht die philippinischen Behörden und Politik da kritisiert, ja, dann würde ihm nichts passieren. Und er kann wirklich froh sein, dass nicht irgendjemand richtig schmutzige Tricks gegen ihn benutzt hat. Also stellen wir uns vor, irgendein Geheimdienstler, ja, besticht philippinische Polizisten, die ihm dann irgendwas unterjubeln und so, ja, und der wäre dann für zig Jahre in einem überfüllten Knast gelandet. Ja, das ist dann lebensgefährlich und wäre halt dann vielleicht sogar noch der größere PR-Propagandasieg gewesen für die deutsche Politik, also für Janichs Gegner aus den Behörden. Das heißt, wenn man Janich dann nach Deutschland holt und ihn den Prozess macht und so, das kann ja dem Kerl dann Aufmerksamkeit geben und wäre dann vielleicht dem einen oder anderen Politiker hier lieber gewesen, wenn der da versauert wäre, hier in einem philippinischen Gefängnis. Die finden halt auf YouTube und so irgendwelche Doku-Beiträge, Nachrichtenbeiträge, wie es halt in den Gefängnissen dazugeht. Also man wartet dann jahrelang auf den Prozess und das ist alles sehr unfair und die Gefängnisse sind halt total verseucht und überfüllt. Also, das heißt, hätte wesentlich schlimmer ausgehen können, nicht nur für ihn, sondern auch in der Drohwirkung, ja, wenn Leute da ins Ausland gehen, sich der deutschen Justiz eigentlich mal entziehen wollten, was ja recht häufig geworden ist bei Corona-Aktivisten und anderen Verschwörungsaktivisten. Ja, also wenn man da ins Ausland geht, das kann halt voll nach hinten losgehen. Und jetzt ist halt alles so irgendwie auf dem Dienstweg passiert. Also anscheinend, ja, haben die deutschen Behörden das da ausgehandelt mit den Philippinischen, dass der da nach Hause gebracht wird. Vielleicht haben die Amerikaner da noch ein bisschen mittelefoniert, weil es soll ja auch so eine Drohung gegeben haben gegen Joe Biden, glaube ich, nach dem gescheiterten Kapitolssturm. Also ein paar Telefonanrufe, zack, ist der weg vom Fenster und wird dann hier nach Deutschland gebracht, dann gegebenenfalls gleich wieder verhaftet, ja, und dann wird wohl argumentiert, Fluchtgefahr, U-Haft und dann Prozess, ja, und dann kommt halt eben dann die große Show, was hat er alles gepostet die letzten Jahre und wie krass und in welchem Kontext. Hätte wesentlich schlimmer laufen können, ja. Verschiedene Leute auf Twitter posten jetzt dann Screenshots und Videoclips von Janichs Drohungen gegen die Politik aus den letzten Jahren. Also das Internet vergisst nichts. Gibt auch linke Kreise, die standardmäßig alles aufzeichnen, was jemand wie Janich postet. Und er startete sofort eine Tirade an verschiedenen Ausreden, also seine PR-Kampagne hier und er versucht das Narrativ zu kontrollieren. Also es ging irgendwie nur um 2, 3 Postings und das sei Humor gewesen, ja, das sei von der deutschen Verfassung gedeckt. Er habe nichts Falsches gemacht. Er sei das Opfer, das verfolgt wird vom Staat, weil er so toll sei und eine Bedrohung für den deutschen Staat gewesen sei. Ja, und vielleicht kommen dann weitere Ausreden später, er sei mit der Maus ausgerutscht oder der Deep State hätte seinen Telegram-Account gehackt, irgendwie 100 Mal und so. Also, der Staat kann dann vielleicht alle möglichen Postings von ihm aus den letzten Jahren als Beweismaterial anführen, mit Kontext. Also er erhielt dann die Standardmaßnahmen gegen die Pandemie und die Impfungen, was es so in zig Ländern gab, für eine lebensgefährliche Vernichtungsaktion des Staates. Und dann reingesprenkelt in seinem Telegram-Account und seinen Video-Accounts kommen dann noch die Forderungen nach Tribunalen und Hängen und Erschießungskommandos. Also ich bin kein Jurist, ich kann auch nicht abschätzen, wie viel von dem Zeug da als Beweismittel zulässig sein wird und wie das dann vor Gericht ausgehen wird. Also ich meine, Janich hat wiederholt einen sehr dummen Fehler gemacht und damit seine Follower hängen lassen, andere aktive Aktivisten hängen lassen und so weiter. Also da kann ein dicker PR-Sieg dabei herausspringen für die deutsche Politik. Ja, das heißt, Janich hat es seinen Gegnern bei den Behörden in der Politik erschreckend leicht gemacht. Ich kann auch nicht erkennen, dass er bereit ist, seinen Fehler zuzugeben. Das wäre in einem Gerichtsprozess in Deutschland wahrscheinlich dringend anzuraten. Ja, also vielleicht wird er das noch machen, Reue zeigen, um eine schlimmere Strafe zu vermeiden. Er könnte sagen, das waren nur Stammtischparolen, dass er das nie hätte posten sollen. Ich habe ja sporadisch ein Auge auf das, was Aktivisten treiben. Ich meine, ich beschäftige mich ja fast nur mit ganz anderen Themen und wichtigeren Themen und so, aber ich hatte mir immer gedacht, dass das ist doch nicht klug, in eine solche Diktatur zu ziehen. Ein Pups und du kommst da in Teufelsküche. Ja, schlimmstenfalls, irgendjemand macht da schmutzige Tricks, schmiert halt lokale Beamte und Behörden, die jubeln ihm was unter und er verschwindet in so einem Horrorknast. Aber sein Lager, also seine Leute meinten dann irgendwie immer, ich sei so dumm. Ja, ich sitze irgendwie nur im Keller rum und es sei ein Intelligenztest zu verstehen. Das sei ganz schlau, dort im Paradies zu wohnen. Solange man die Regierung dort nicht kritisiert, könntest du hartes Zeug posten. Und die waren sich bombensicher ihrer Sache. Wie sie sich immer bombensicher sind. Mit allen Themen. Corona, Trump, Q, dass kein Ukraine-Krieg kommen würde und so weiter. Und ich habe dann gestern schon mal was dazu gepostet, also jetzt nicht nur zu Janich, sondern generell zum Zustand des Aktivismus und dass es halt einen richtig großen Neustart braucht. Ja, also das geht so nicht weiter. Wir können da nicht irgendwie zuschauen, wie dann jetzt irgendwie Höcke oder was ankündigt, dass er mit der AfD hier die, nicht die Corona-Proteste, sondern die Wutwinter-Proteste vereinnahmen will. Also Energiepreise und Energieversorgung, Sparmaßnahmen, was Gas anbetrifft und so und so weiter. Also das will Höcke vereinnahmen. Und wenn halt eben dann so typische Standard-Verschwörungsaktivisten da mitmachen, dann sind die Proteste halt eben schon richtig tot, bevor sie eigentlich begonnen haben. Also dann lacht sich die Bundesinnenministerin ins Fäustchen, weil ich meine, sie hat ja auch letztendlich dann die Aufsicht über den Verfassungsschutz und die ganzen V-Personen und so und dann lässt man halt dann gegebenenfalls die einen oder anderen Fanatiker tanzen, ja, ist ja eine gewisse Grauzone, wie weit der Verfassungsschutz da gehen darf. Also eigentlich soll man ja nur beobachten, man dürfe da jetzt eigentlich nicht zu starken Einfluss nehmen auf das zu beobachtende Objekt, ja. Aber wir kennen die Skandale vom Verfassungsschutz aus den vergangenen Jahren. Und es geht halt so nicht weiter. Und das, was jetzt halt damit ja nicht gelaufen ist, dass so ähnliche Sachen findet man ja bei zig anderen Influencern. Also der ganze Content, ja, die Corona-Content und dies und jenes. Dass sie dann irgendwie ins Ausland gehen. Also teilweise nach Afrika, ja, wo halt auch jemand die örtlichen Behörden schmieren kann, Polizisten schmieren kann. Die jubeln dann jemandem irgendwas unter, ja, ein Tütchen mit irgendwas und so, zack, Verhaftung, weg. Dann wird jetzt dann geunkt im Netz, ja, man müsse jetzt halt dann vielleicht auswandern, gleich nach Russland oder nach China oder sowas. Ja, Ungarn reicht nicht, Afrika ist vielleicht fragwürdig, Philippinen reicht auch nicht. Das geht so nicht weiter mit dem Aktivismus. Ja, egal wie sich Leute jetzt irgendwie verbiegen und irgendwie dann diese Janich-Talking-Points da wiederholen und diesen Aktivisten-Regentanz aufführen. Und es ist halt immer einfacher über sachliche Kritik zu lästern, als diese ganzen gewaltigen Probleme in der Szene da zu lösen. Ja, also ich habe Janich nicht gezwungen oder dazu animiert, diese Drohungen auszustoßen. Ich bin nicht schuld an Janichs Problemen und er hat keinen Anspruch darauf, dass ich mich öffentlich mit ihm solidarisiere oder irgendjemand sonst. Ja, das würde ja auch nichts bringen für irgendwen. Was soll denn da für die Aktivistenszene da rausspringen? Ich meine, Leute argumentieren ja teilweise, ich sei in der gleichen Szene. Was für eine Szene bitte? Die Trump-Anhänger? Wohl kaum. Putin-Anhänger? Wohl kaum. Corona-Fanatiker? Wohl kaum. Könnte ich jetzt 500 andere Sachen aufzählen. Ja, ich meine, ich hatte mir die Mühe gemacht, eine Studie zu veröffentlichen, 100.000 Wörter lang, nachrichtendienstlicher Einfluss auf die Verschwörungsmedien der letzten 200 Jahre. Also da kann man nützliche Sachen rausziehen, ja, alle möglichen Fehler vermeiden. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das ist in etwa genauso lang, über Herrschafts- und Widerstandstechniken. Was funktioniert nicht? ich kann natürlich nicht jedem da draußen die ganze Arbeit abnehmen. Ich habe den Leuten eh schon viel Arbeit abgenommen. Ich bin ausgereizt, ich bin ausgebucht. Also bitte nicht mich anjammern, irgendwie, ja, ich würde nur rummaulen, ich würde keine Lösungen irgendwie vorschlagen. Die Leute da draußen haben die Möglichkeiten, politisch tätig zu sein und neue Kräfte zu etablieren, die halt nicht total verstrahlt sind und inkompetent sind. Die Leute da draußen haben die Verantwortung, halt Dinge zu starten, Netzwerke zu etablieren und diese auch zu schützen, also halt mit richtigen Spionageabwehrtechniken zu schützen. Ja, also ich werde und kann nicht anderen Leuten die Arbeit abnehmen. Also vergessen Sie es da draußen, mir dann irgendwie diese Karte dazu zu spielen und so oder diesen Ding dazu zu spielen. Ja, das funktioniert so nicht. Wie ich ja gesagt habe, Aktivismus ist wie so ein Perpetuum mobile. Also ein Aktivist macht einen krassen Fehler, das wird dann wieder als Sprungbrett genutzt für mehr Aktivismus. Und je mehr Aktivismus passiert, dann macht dieser Influencer halt immer weiter und weiter, macht die üblichen Fehler, kommt er wieder in Schwierigkeiten, wird wieder als Sprungbrett genommen für mehr Aktivismus. Das ist ein Perpetuum mobile. Und dann immer die Opferrolle beanspruchen. Der große Verfolgte und Dings und Bums. Also anscheinend sind Janich-Sympathisanten sich ihrer Sache da auch nicht mehr so sicher. Ich meine, die sehen auch auf Twitter, was da alles rumgeht, was der da irgendwie gepostet hat oder zu verantworten hat, ja, in den letzten Jahren. Und wie gesagt, ich hatte halt hier und da natürlich dann gewarnt vor dem einen oder anderen Aktivisten. Also das ist halt hin und wieder das Thema, ja. Was macht der Aktivist, was machen jene Aktivisten, was sind so die Trends? Und meistens, also ob es jetzt um Alex Jones geht oder ob es jetzt um, ich glaube sogar bei Jordan Peterson oder sowas, immer kommen dann diese komischen Kommentare, ja, ich hätte mit demjenigen ein persönliches Problem. Nee, also ich kenne Jordan Peterson nicht, finde seine Arbeit grottenschlecht. Ich hatte mal vor zig Jahren, als Janich halt irgendwie noch gearbeitet hat für Focus Money, ja, hatte ich da ein paar wenige Beiträge mit dem. Ich kenne den persönlich gar nicht. Irgendwie Alex Jones. Also wie gesagt, ich kenne Jones insofern, was man an Informationen halt hier zusammensammeln kann. Ja, der Typ ist ja unglaublich einflussreich und hat sehr viel Geld gemacht und hat unglaubliche Fehler gemacht. Unglaubliches Geld verbraten von den Aktivisten, also von Supportern da draußen. Mit dem Geld hätte man viel Besseres anfangen können. Und dann kommen Leute mit, ja, ich hätte ein persönliches Problem mit Alex Jones. Was denn für ein persönliches Problem? Ja, habe ich jetzt auch ein persönliches Problem mit Olaf Scholz, den ich genauso in die Pfanne hau? Oder mit Wladimir Putin? Ich habe noch nie Wladimir Putin getroffen. Oder Donald Trump oder Joe Biden. Also das sind immer so diese typischen Verteidigungsmechanismen, immer ablenken, ja. Und dann hieß es eben auch immer wieder mal, ich hätte ein persönliches Problem mit Janich. Also persönliches Problem, kein inhaltliches. Ja, es ist immer leichter, so eine Ausrede zu finden, irgendwie so eine Ablenkung zu machen, als jetzt wirklich die Probleme in dieser Szene anzugehen. Ja, und ich meine, klar, man kann die eigenen Emotionen nicht abschalten. Ja, ob es jetzt Jordan Peterson ist oder Tucker Carlson oder Alex Jones oder linke Medien oder Klimamedien-Propagandisten oder was auch immer. Man kann die eigenen Emotionen nicht abschalten. Aber ich analysiere so viele Fälle und Personen, da kann ich mir doch nicht pauschal selber dauernd eine nüchterne Analyse vermasseln durch meine Emotionen. Also das ist halt beruflich dann irgendwann einfach, das läuft automatisch. Das ist halt einfach antrainiert, einfach nüchtern, okay, das, das und das, so ist die Sache. Ja, ich kann das zusammenfassen für die Leute da draußen, die wichtigsten Aspekte, sparen die Leute da draußen Zeit. Was dann auch irgendwie jedes Mal kam aus dem Janich-Supporter-Camp. Ich hätte mal eine Debatte mit Janich verloren über die radikal-libertäre Ideologie. Das ist ungefähr so, als würdest du mit einem strenggläubigen Muslim über dessen Religion diskutieren. Der meint dann auch immer Recht zu haben und jede Debatte zu gewinnen. Das ist aber kein Debattieren, das ist Agitieren. Das machen Klimaaktivisten auch. Oder linke Aktivisten. Ich sehe das schon in der 6. Klasse meiner Tochter am Gymnasium. Irgendwelche Mädchen agitieren da in Unterrichtsdebatten über halt, agitieren da über verschiedene Themen. Also 12-jährige Kinder können sich Agitationsmechanismen abschauen und das anwenden. 12-jährige können so argumentieren wie Janich oder Stefan Molyneux. Ja, das heißt, das was, also diese Masche, die sich Janich dann wieder mal abgeguckt hat von irgendwo anders, diese Masche sah man von sehr vielen Leuten. Es ist, ja, 12-jährige können sowas. Ja, du musst nur ständig verweisen auf ein Fantasieluftschloss-Konstrukt einer vollendeten staatenlosen Gesellschaft, wo alles funktioniert, und du musst nur verweisen auf das Moralgebot, dass man nie jemanden so etwas zwingen darf und kein Abweichen erlaubt ist. Das ist eigentlich alles. Also, Fantasie, Luftschloss-Konstrukt, ja, perfekte Gesellschaft und halt diese Moraldogmen. Ja, und kannst natürlich noch reinsprenkeln irgendwie so diese Vorwürfe, du klingst wie ein Linker oder wie ein Staatsgläubiger und jada, 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 und du bist nicht freiheitlich, du bist nicht libertär. Whatever. Und mir war damals erst klar geworden, dass radikal-libertäre Leute einen politischen Komplettboykott forderten. Also da wurde teilweise gesagt, man darf nicht mal wählen gehen oder sich aufstellen lassen. Und einig waren sich diese radikalen Leute auch nicht untereinander. Also die einen haben gesagt, Komplettboykott. Die anderen, ja, man könnte doch zumindest Kompromisse eingehen und sich halt auch irgendwie ins Amt wählen lassen. Eher symbolisch und so. Und dann hatten Leute uns gecancelt, weil wir nicht so klingen wollten wie Stefan Molyneux. Also es war halt totaler Fanatismus. Jede Gruppe verwendet heute die gleichen fanatischen Sektentechniken. Also ob jetzt Klimaaktivisten oder irgendwas anderes. Jeder verwendet die gleichen Techniken. Und wir waren dann für manche Leute wie gestorben oder gar Hassobjekte, weil wir nicht so klingen wollten wie Stefan Molyneux. Weil ich halt dann gesagt habe, okay, da wird also eine Idee vorgeschlagen, eine These, ja, wir sollen uns darauf hinbewegen. Also es geht ja nicht nur um irgendeine perfekte Fantasievorstellung, sondern man muss ja da auch irgendwie hinkommen. Und wenn man halt irgendwie solche hochtrabenden Pläne vorschlägt, ja, vor allem wenn es halt dann um so Sachen geht, auch wie kompletten oder fast kompletten Politikboykott, da muss man doch auch eine Gefahrenanalyse machen, eine Risikoanalyse. Also was kann dabei alles schiefgehen? Und ich habe da eben argumentiert, naja, jenes kann schiefgehen, das kann schiefgehen, hier ist ein Risiko, hier ist etwas, was halt nicht wirklich geklärt ist. Das war mein Job, und ich habe da natürlich dann auch immer mehr gemacht im Laufe der Jahre über halt Libertarismus oder halt, ja, der Versuch halt eine Wissenschaft, der Versuch eine Wissenschaft hier über die Freiheit guerillamäßig zusammenzutackern, weil das, was Libertäre in den letzten 100, 200 Jahren gemacht haben, das reicht halt nicht. Das ist keine vollständige Wissenschaft über die Freiheit. Da müssen viel mehr Sachen noch mit rein. Also andere Wissenschaftsfelder müssen da mit reinfließen, militärische Angelegenheiten, geheimdienstlich, das ist unglaublich wichtig. Dann auch historisch, also viele Grundannahmen von Libertären über die USA und die Revolution. Und viele Grundannahmen sind einfach so nicht haltbar. Das sind halt oftmals einfach sehr ungeklärte, schlecht erforschte Sachen. Und ich habe dann natürlich mir auch Mühe gemacht, um halt diese Lücken da zu füllen. Ja, was war mit der amerikanischen Revolution? Was war mit dem Zeitalter der Aufklärung? Warum kam es zu diesem Kapitalismus und der Ära der Wissenschaft und dieser gesellschaftlichen Transformation? Also, dass man halt nicht mehr ein altes Empire hatte mit 90% Bauernleibeigenen, sondern halt dann die Leute in die Fabriken brachte, in die Schulen und so, und halt den Leuten mehr Freiheit gab, um dann mehr Produktion abzusahnen, mehr wichtige Güter für so ein Empire. Also was ich gemacht hatte in dieser, ja, sogenannten Debatte, was ich da gemacht hatte, war einfach nur ganz normales Handwerk. Okay, hier sehe ich ein Problem, da sehe ich ein Problem. Es bringt auch nichts, diese moralischen Ultradogmen aufzustellen. Niemand dürfe jemals zu irgendwas gezwungen werden. Ich meine, die Leute wissen doch, wie schrecklich die Menschen da draußen sind. Furchtbar ungebildet, emotionsgesteuert, wissen teilweise gar nichts von gar nichts. Und lassen sich halt meistens sehr leicht dann beeinflussen von linken Ideologen oder irgendwelchen anderen Ideologen. Es muss halt einfach eine Grundordnung geben, die verteidigt werden muss. Also ein grundlegender Kompromiss, ja, der kleinste gemeinsame Nenner. Und auf absehbare Zeit wirst du halt Ländergrenzen brauchen, wirst du eine einheitliche Rechtsordnung, einen Grundrahmen brauchen. Also Grenzen und sowas wie eine Verfassung, das ist nicht das Grund, der Ursprung allen Übels. So einfach ist es nicht. Ja, Staaten sind gefährlich, unglaublich gefährlich, aber es verschwimmen ja sowieso die Grenzen. Immer. Also die Imperien der letzten 10.000 Jahre, waren das jetzt Staaten oder war das jetzt Privatbesitz von den herrschenden Klassen? Ja, es ist irgendwie so ein kranker Hybrid. Und ich habe eben darauf hingewiesen, auch in vielen Beiträgen halt eben zu verschiedenen Imperien und politischen Sachen, dass da halt man halt ganz, ganz genau hinschauen muss. Ja, und es bringt jetzt nichts halt irgendwie so einen politischen Komplettboykott zu machen. Politische Beteiligung ist auch gefährlich, kann von Geheimdiensten natürlich dann unterwandert werden mit allen Tricks. Aber so ist es halt. Du hast drei Wege, um deine Interessen durchzusetzen. Reden, andere Leute überzeugen wollen. Gewalt und Gewaltandrohung und Geheimoperationen. Das sind im Kern die drei Wege, um seinen Willen durchzusetzen. Ob du jetzt zur Bevölkerung zählst oder halt zur Oberschicht, zur Regierung. Also wie man es dreht und wendet. Ja, man kann da nicht einfach im Kopf da so einen Schalter umlegen und sagen, ich bin jetzt irgendwie so radikal libertär und jetzt kann ich alle Probleme damit lösen und so. Und wir machen da stur diese Grundprinzipien, wir führen da so einen Regentanz auf, wir verteilen jetzt bis ans Ende aller Tage Stefan Molyneux Podcast und wir canceln jeden, der nicht auf unserer Linie ist. Das funktioniert doch so nicht. Ja. Das war halt einfach eine kurzlebige Trendwelle mit dem Radikallibertarismus. Und dann war der Trend auch wieder vorbei. Janich war dann derjenige, der eine Partei gegründet hatte. Ja? Er hatte eine Partei gegründet, nicht ich. Und diese Partei war abhängig von aktiven Parteimitgliedern. Also die nicht nur Karteileichen sind und ein paar Sachen auf Social Media teilen, sondern halt die halt wirklich dann richtig aktiv werden. Also man brauchte Leute, die wirklich Ämter anstreben wollten, nicht nur symbolisch mal ein Amt halten wollten. Ja, es gibt ja fast keine freiheitlichen Politiker in Ämtern in Deutschland. Und trotzdem ritt Janich dann diese radikal-libertäre Trendwelle und war sich seiner Sache wieder mal bombensicher. Ja, ich hatte dann argumentiert, unter anderem, dass es halt so gefährlich ist, eine Verfassung aufzuweichen, weil dann irgendwelche ausländischen Kräfte dann zum Beispiel über Strohmänner Grundstücke kaufen würden, an der deutschen Küste oder so. Dann könnten da Arbeitskräfte hingeschoben werden und Militärkräfte und so. Und irgendwann hast du voll den gefährlichen Brückenkopf und dann wirst du einfach dann irgendwann überrannt. Ja, das ist halt einfach so ein grundlegendes Risiko, ein grundlegender Mechanismus. Aber das wollte er dann irgendwie nicht gelten lassen und in der perfekten, fertigen Gesellschaft sei das sowieso kein Problem. Also in seinem Fantasiekonstrukt sei er dann alles abgesichert und so. Ne? Und man dürfe ja nie jemanden irgendwie zu irgendwas zwingen. Also immer wieder kam dann der Rückgriff auf diese Techniken. Also das war halt so eine Art Agitprop, das können auch 12-Jährige sich abgucken. Ja, ziemlich bald darauf wechselte er die Trendwelle. Also dann war er dann irgendwie doch pro AfD, pro Trump, pro Republicans, QAnon, dann Corona-Trendwelle. Außerdem zog er auf die Philippinen. Wenn mich nicht alles täuscht, darf man sich als Ausländer auf den Philippinen, darf man sich da keine Grundstücke richtig gehend kaufen. Man kann da irgendwie nur so eine Art Nutzungsrecht irgendwie kaufen oder mieten. Aber man darf den Grund und Boden nicht besitzen, eben aus diesem Sicherheitsargument, dass halt der philippinische Staat eben nicht möchte, dass dann irgendwelche internationalen Kräfte oder radikale Muslime dort, ja, dass da irgendwelche Kräfte da Grund und Boden aufkaufen. Jetzt gerade mit Küste dran, ja, und verhindern, dass einfach irgendwelche internationalen Kräfte da halt sich einkaufen und Brückenköpfe aufmachen da und Sachen hinbringen, Leute hinbringen. Genau dieses Sicherheitsargument, was ich angesprochen hatte, was er irgendwie nicht gelten lassen wollte. Und er zieht dann in die Philippinen, macht da irgendwie so ein Touristenprojekt auf oder was und lebt eigentlich in der Situation, die ich beschrieben hatte. Also dass halt aus Sicherheitsgründen bestimmte Dinge halt einfach off-limits sind. Das heißt, neue Trendwelle, ja, dann war er dann doch irgendwie pro AfD, pro Trump, pro Republicans, aber das meinte er dann irgendwie diesen Widerspruch meinte er dann auflösen zu können und dann kamen wieder Ausreden und bla bla. Also er möchte dann weiterhin seine libertären Fans da abmelken, aber gleichzeitig halt eben dann neue Leute ansprechen. Und neue Leute abmelken. Und es war halt immer die Trendwelle, also zufällig immer die Trendwelle, was halt gerade irgendwie trendig war in halt so einer bestimmten Klientel. Ja, und da kann man sich jetzt fragen, wird er dann in der nahen Zukunft dann die nächsten Trendwellen mitmachen? Also ob das jetzt eine neue Putin-Trendwelle ist oder ob das jetzt Ron DeSantis ist bei den Republicans. Ja, das heißt, reich gewordene Influencer in Amerika wie Alex Jones sagen ja jetzt, Ron DeSantis wird uns jetzt retten, das ist der neue Anführer. Also Verschwörungsmedien machen jetzt einfach nur noch Wahlwerbung da drüben für die Republican Party, also für den Mainstream. Wird er diese Trendwellen auch mitmachen? Er versucht ja dann wieder irgendwie seriös zu klingen und macht dann den nächsten Trend mit. Ja, und so Trendwelle, das ist natürlich als so eine politische Trendwelle mitzumachen, das ist natürlich genauso, als würdest du halt irgendwie eine Aktie kaufen und die dann hochjubeln. Ja. Das ist in etwa so eine Art Vergleich. Ja, und wenn halt du merkst, dass die Aktie irgendwie sinkt, kannst du halt davon abspringen und du schaust halt eben dann auf den nächsten politischen Trend. Ja, so ist das. Dann, was ich dann auch immer wieder mal gehört habe, an der einen oder anderen Stelle, also wenn man ihn kritisiert, muss man ihn dann auch in die Sendung einladen und mit ihm da debattieren und blablabla. Sicherlich nicht. Also ich hoffe, die Welt hat vergessen, dass ich vor ewigen Zeiten mal ein paar Beiträge mit ihm hatte, als er noch für Focus Money arbeitete und so. Ich analysiere dauernd verschiedene Fälle und Personen und Mechanismen. Ja? Also Janich hat da keinen Anspruch auf irgendeine Sonderbehandlung. Er konnte ja im Netz den ganzen Tag lang labern, wie es ihm da beliebte. Und ja, dann, wenn immer das Argument kommt, ja, persönlich oder irgendwelche Animositäten, ich meine, er sprach ja dann irgendwie auch über also direkt und über seine Follower da drüben, er sprach ja auch über sein Privatleben. Also, ja, und wenn man jetzt eine Person einschätzen will, okay, dann spricht man auch ein bisschen über halt die Person an sich. Ja, das ist nicht einfach nur ad hominem, sondern das gehört halt irgendwo auch ein bisschen dazu. Also mein persönlicher Eindruck war von ihm, und das ist sehr, sehr limitiert, ich hatte mit dem ja eigentlich fast nichts am Hut. Also mein Eindruck war folgender. Wenn er meint, von dir profitieren zu können, gibt er sich freundlich. Wenn es von dir nichts mehr zu holen gibt, bist du für ihn uninteressant und wenn du seine Arbeit kritisierst, seine Haltungen, dann bist du halt der Feind. Ja? Dann macht er halt Agitation gegen dich und fühlt sich mordsverfolgt. Dann hat er jetzt irgendwie dann sein Privatleben da nach außen gekehrt bei dieser Verhaftung. Eigentlich hieß es ging ja nur um die deutschen Behörden, die ihn haben wollen, deswegen sei er da verhaftet worden auf den Philippinen und wird jetzt dann ausgeliefert. Aber komischerweise wurde dann viel gesprochen über sein Privatleben. Also er hätte eine Einheimische gerettet, die aussieht, als könnte sie seine Tochter sein. Völlig selbstlos, versteht sich. Hätte sie dann vor dem Ex gerettet, mit dem sie ein Kind hat. Jetzt ist sie schwanger von ihm, also von Janich, angeblich. Also wollte er dann irgendwie noch mit 53 Jahren Vater werden. Ja, und mit 70 Jahren dann dem Kind noch beim Schulabschluss irgendwie zuklatschen und zuwinken. Also und damit ist für mich das Thema Persönliches und so weiter auch schon wieder abgehakt. Ja, das war's dann schon. Und ja, was man dann auch noch so häufiger gehört hat, dann in meine Richtung, ich sei irgendwie nur negativ, ich würde irgendwie alle anderen irgendwie schlecht finden und nur mich selber toll finden. Nochmal, Sie finden auf recenter.com meine kommentierte Fachliteraturliste, also aus den letzten, glaube ich, bis so 20 Jahren eigentlich. Ich konnte nicht alle Bücher rekonstruieren, die ich jemals gelesen habe, aber es müssen jetzt so circa 730 sein in etwa. Ja, 730, so die Schätzung. Also richtige Fachliteratur, teilweise Sachen auch mehr als einmal gelesen. Und ich habe mir halt wirklich dann rausgesucht, das Beste vom Besten vom Besten, was ich irgendwie finden kann, ja, weil natürlich muss man eine Vorauswahl treffen. Zeit ist wertvoll, es gibt sehr viele Bücher und viele taugen halt eben dann auch nichts. Und da war alles Mögliche dabei, über das britische Kolonialreich, über unzählige andere Imperien, über verschiedenste Geheimdienste, ja, verschiedenste Vorfälle aus verschiedensten Äras. Ich konnte natürlich dann selbstverständlich Sachen untereinander abgleichen. Ja, wenn du mal dann 20 Bücher gelesen hast oder 30 über biologische Kriegsführung, fällt einem das natürlich dann leichter, bestimmte Sachen dann einfach quer zu verbinden oder halt irgendwelche Lücken zu füllen. Ja. Also das sind natürlich dann erhebliche Einflüsse auf mich gewesen und man kann eben auch nachschauen, wie viel Fachliteratur man gelesen haben muss für einen Professorentitel oder einen Doktortitel. Das ist halt einfach so. Da kommst du bei dem Job nicht drum herum. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja, aber das wird ja auch in der Szene dann unglaublich schlecht geredet. Ja, immer wenn ich dann frage, hey, was ist dein Bildungsstand? Was hast du gelesen? Dann kommt wieder so dieses Gemaule zurück. Ja, Bücher sind blöd und auch nur manipulativ und man hat auch gesunden Menschenverstand und bla bla bla. Also man wird dann schon... Also sich auszukennen mit den Themen wird dann schon schlecht geredet. Also jeder Verrückte und Kaputte da draußen, jeder Sofa-General will dann reden über die Russen oder über sonst irgendwas. Ja, was hat er denn gelesen, der Herr Sofa-General, über die Putin-Ära, über die Jelzin-Ära, über die spätere sowjetische Ära, über die Stalin-Ära, über die Vor-Stalin-Ära, über die Zaren, ja, über wie viele Zaren hast du was gelesen? Und die Außenbeziehungen Russlands in seinen verschiedenen Epochen. Hast du dich dann eingelesen in die Chinesen, Nordkorea, Verbindungen zum britischen Kolonialreich und. Das ist eine Entropie, das geht halt in immer mehr Dinger mit rein, wo man halt dann sagen, okay, da muss ich einlesen. Und ich sage ja auch nicht, dass ich irgendwie fertig bin mit irgendwas. Nee, das muss immer so weitergehen. Das heißt, je mehr du dich auskennst, umso mehr weißt du, wo halt eben deine Lücken sind und was da noch mehr, wo du noch mehr machen musst, wo du selber noch mehr forschen musst. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie jetzt Copy and Paste macht aus den Büchern, die man gelesen hat, von den besten Autoren, die halt das Kondensat bieten aus ihrer gesammelten Expertise über zig Jahre und anderer Leute ja Expertise über Jahre da einfließen lassen. Es geht ja nicht nur um Copy and Paste, es geht nicht darum, einfach nur eine Collage zusammenzustellen aus altem Material, so eine Art Mixtape, sondern du musst halt über das Quellmaterial hinausgehen, du musst dann deine eigenen Forschungen betreiben, einen Mehrwert schaffen und halt eben dann Neues ergründen. Also dementsprechend ist dieser Schmonz halt eben auch nicht wirklich gültig. Ich würde jetzt einfach nur jeden anderen Schlechtreden da draußen und so Influencer, ja, ich kann erklären, warum ich halt diese typischen Influencer da draußen so miserabel finde. Aber es gibt jede Menge gute, bis sehr gute Buchautoren da draußen, alle möglichen Experten, ja, über Spillovers und Biowaffen und so weiter und so fort. Ja, und ich empfehle auch immer wieder Bücher und gebe Kommentare dazu und sage, okay, das fand ich wirklich besonders gut. Oder von 100 Büchern, die ich gelesen habe, ist eins oder zwei dabei, das richtig bahnbrechend war. Also ich habe genug Lob übrig für halt Forscher da draußen, für irgendwelche anderen Leute da draußen, die sich mit irgendwelchen Themengebieten beschäftigen. Also es ist absolut glatt komplett gelogen, wenn jemand so einen Eindruck erwecken will, ich würde alle anderen irgendwie schlecht finden und nur mich toll. Ja, also wenn es jetzt so um Online-Influencer geht, die finde ich wirklich alle schrecklich. Oder ich kenne ja auch nicht alle, aber also die gängigen Strukturen finde ich tatsächlich schrecklich. Also, das erstmal zu dem Thema. Ich weiß ja nicht, wie langsam die Mühlen der Philippinen da mahlen, ob der jetzt drei Wochen lang oder Monate in U-Haft sitzt oder irgend sowas, bis dann der Papierkram erledigt ist und er im Flieger sitzt. Vielleicht sitzt er auch schon im Flieger und ist dann in ein paar Tagen hier in Deutschland und wird vielleicht dann verhaftet. Also wenn sich da was Neues ergibt, was Relevantes, dann kann ich dazu nochmal irgendwas analysieren, wobei ich mich jetzt halt frage, was soll ich sonst noch dazu sagen? Ja, schauen Sie rum, was der alles gepostet hat in den letzten Jahren. welche Trends er mitgemacht hat. Dann können sie halt zuschauen, wie es dann vor Gericht irgendwie abläuft. Und dann muss er dann irgendwie sein Leben und seine Karriere neu ordnen. Fertig. Ja, und dann gibt es halt sich andere Aktivisten noch, die dann irgendwie vor Gericht landen oder irgendwelche Probleme kriegen. Und ja, also das heißt, ab und zu berichte ich über sowas. Ob jetzt halt Alex Jones oder whatever. Und dann kommen halt so Kommentare, ich hätte eine Obsession mit Alex Jones. Nee, Millionen Amerikaner haben eine Obsession mit Jones und hören den jeden Tag und glauben dem alles aufs Wort. Ja, das ist ein Riesenphänomen und deswegen versuchen jetzt sich deutsche Influencer dann halt irgendwie Joneses Masche zu kopieren, die Themen zu kopieren, teilweise die Delivery zu kopieren, auch die radikalen Statements zu kopieren. Das war ja auch über Jahre hinweg Alex Jones, der dann gesagt hat, neue Revolution, 1776, Tribunale und wir werden die alle aburteilen und so. Das war ja auch Alex Jones über Jahre hinweg und das wird ihm jetzt halt ein bisschen zum Verhängnis wegen dem Kapitolsturm. Der hatte einen Typen in der Sendung als Gastmoderator, kurz vor dem Kapitolsturm. Also Jones, ja, hatte so einen Typen in der Sendung, der dann gesagt hat, wir müssen das Kapitol stürmen. Explizit, ja. Also, wie gesagt, wenn es relevant ist, analysiere ich das, damit die Leute halt eben dann halt kurz und bündig darüber Bescheid wissen, ah, okay, diese und jene Fehler werden da gemacht, ah, okay, Jones macht jetzt, Jones ist übergelaufen zum System. Der macht Werbung für die Republicans. Für die Republicans. Für den Mainstream. Und dann muss ich da noch Leuten groß erklären, dass Jones halt einfach zum Establishment übergelaufen ist. Ich meine, wie deutlich brauchen die Leute da draußen es noch? Und halt, wenn jetzt deutsche Influencer dann irgendwie drankommen, ja, vielleicht probieren die es halt später wieder mit so einer Pseudo seriösen Haltung, ja, und wollen dann vielleicht irgendwie auch wieder, was weiß ich, CDU-Werbung machen oder vielleicht probieren sie es halt mit der AfD, das ist natürlich dann die nächste große Falle. Also wir sind gespannt, was diesen Wutwinter anbetrifft.